Liebe Geschwister, ich habe mich heute entschieden, etwas zu tun, was im Studium total verpönt war. Nämlich etwas persönlich zu sagen. Eine Situation aufzugreifen und wirklich weiterzugeben, was so im Gebet und was so in dieser Woche einfach passiert ist. Und ich probiere das einfach mal. Wenn ich so die letzten Wochen so an mir vorbeiziehen lasse, dann stelle ich fest, wie ihr vielleicht auch, es kommt irgendwie alles ganz anders, als wie ich gedacht, geplant, gehofft habe. Wie geht ihr damit um, wenn es anders kommt? Wie gehen wir damit um, wenn alles anders ist? Ich persönlich bin so von meiner Struktur und von meiner Empfindung so, ich bin so ein bisschen schwerfällig. Aber wenn die Ereignisse sich in meinem Leben häufen, dann kapiere sogar ich, dass ich einmal innehalten soll und den Herrn Jesus befragen, was eigentlich los ist. Wenn alles anders kommt, dann ist das sicher immer auch eine Gelegenheit, unseren Herrn Jesus zu fragen, was ist eigentlich los? Warum? Warum passiert das? Ich denke, so ein Erleben, wie wir es als Gemeinde gerade erfahren, sollte uns zum Nachfragen bei Jesus bringen. Und ich glaube, das ist allgemeingültig. Das ist nicht nur für Gemeinde, sondern überhaupt. Wenn wir in Situationen kommen, die so ganz anders sind, als wie wir gedacht und geplant haben, dann lohnt es sich, immer mal wieder darüber nachzudenken und zu fragen, ja, was ist eigentlich los? Warum ist das so? Warum ist das alles ganz anders, als wie ich gedacht habe? Wir haben eben ein altes Adventslied gesungen. Wie soll ich dich empfangen? Genau das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Da übt der Chor für den Heiligabendgottesdienst, der ja bekanntlich der am besten besuchte Gottesdienst im ganzen Jahr ist. Und da wird mitten in den Vorbereitungen unser Chorleiter heimberufen. Wir planen schon lange Zeit ein Bibelwochenende zum Thema Erneuerung. Und der Referent Horst Stricker kann aufgrund widriger Wetterverhältnisse nicht anreisen. Wir beten schon wochenlang für Heinz Hülsebus, aber irgendwie wird's nicht besser. Ich plane meine Arbeitswochen und Tage, überlege mir, was die nächsten Schritte im Gemeindedienst sind, welche Besuche ich einplanen möchte, und das akute Arbeitsaufkommen ist auf einmal so hoch und anders, dass ich meine ganze schöne Planung in die Tonne treten kann. Ich frage mich ernsthaft, Herr, was willst du mir? Was willst du uns dadurch sagen? Was bedeutet dieses ganze Erleben, auch geistlich? Hast du eine Antwort darauf? Das war mein Gebet. Ich habe erlebt in diesem Beten und Fragen, dass ich vielleicht eine Teilantwort bekommen habe. Und an die möchte ich euch teilhaben lassen. Als Gemeinde und ich glaube auch als Einzelne verlassen wir uns oft sehr stark auf Menschen, die etwas leisten, die etwas geregelt bekommen. Ein Uwe Ammermann, der war so eine Schlüsselfigur. Voller Zuversicht und Umsicht. Und man hatte immer so den Eindruck, der macht das schon. Der kann das schon. Mit Horst Stricker habe ich einen Prediger und Lehrer des Heiligen Geistes eingeladen, der uns das dann schon beibringen wird, wie Erneuerung im Heiligen Geist, wie der Glaube an Jesus Christus wieder Feuer fängt und wie Gemeinde sich weiterentwickeln kann. Dass sie daran mitwirkt, dass das Reich Gottes gebaut wird. Der Horst Stricker wird das schon richten. Und so geht es, wenn ich richtig beobachte, in vielen Bereichen. Da sind in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Gemeinde einige fähige und sehr motivierte Menschen. Die bringen sich voll ein, auf die verlassen wir uns. Und laden immer noch was mehr auf ihnen ab. Die machen das schon. Wisst ihr, liebe Geschwister, Der Gedanke, der mir dabei kam, ist, dass so eine Entwicklung nicht Gemeinde beschreibt, sondern Kirche, Amtskirche. Wollen wir das? Ist das unsere Identität? Liebe Geschwister, was wir in den letzten Wochen erleben, das gibt mir zu denken. Unser Herr Jesus möchte zu uns auch durch diese Ereignisse reden. Es wird uns auf Dauer nicht helfen, wenn wir uns auf das Gute und Schöne in der Vergangenheit zurückziehen und weiterhin auf einige wenige Menschen hoffen, die es schon machen. Wenn wir glauben, wir können etwas bewahren dadurch, dass wir vielleicht alte Gemeindelieder singen oder etwas wiederhaben wollen, was in der Vergangenheit gut war, dann haben wir das Prinzip des Reiches Gottes nicht verstanden. Reich Gottes entwickelt sich immer auf ein Ziel zu, immer nach vorne, nie zurück. Immer auf die Wiederkunft des Herrn ausgerichtet, immer verbunden mit der Frage, Herr, was ist dein Plan, dein Weg, dein Auftrag mit mir? Wo ist mein Platz, um mit dir das Reich Gottes zu bauen? Wir müssen es nicht bewahren. Das macht der Herr. Wir sind berufen zum Bau. Reich Gottes geschieht im Jetzt, nicht im Vergangenen. Genau deshalb brauchen wir auch Antworten und Ideen, wie wir das Jetzt gestalten, wie wir die Fragen des Jetzt beantworten und wie wir Gemeinde leben, die die Menschen jetzt anspricht. Vielleicht in so einer Chaos-Situation, vielleicht wenn alles anders kommt, als wie wir gedacht haben. Im Prinzip so, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist, als die erste Gemeinde beschrieben ist, die Urgemeinde in Jerusalem, und wo es einfach heißt, dass die Menschen, die das gesehen haben, wie die Gemeinde unterwegs war, wie die Gemeinde gelebt hat, wie sie ihren Glauben dargestellt hat, wie sie ihren Glauben gehalten hat, auch als der äußere Druck zunahm, das hat die Leute überzeugt, lesen wir da. Sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk. Ich habe mich sehr gefreut, dass in all dem Chaos der letzten Tage der Gemeindechor für sich beschlossen hat, wir machen zunächst einmal weiter. Wir bringen uns weiter ein, damit das Reich Gottes gebaut wird, besonders am Heiligabend-Gottesdienst, an dem ganz viele Menschen kommen, damit sie die heilende Botschaft des Evangeliums hören können. Da haben Einzelne in aller Unsicherheit und Trauer für sich entschieden, mit des Herrn Hilfe gehen wir jetzt nach vorne und überlegen, wie es weitergehen kann. Welche Schritte sind zu tun und so weiter. Und natürlich sind diese Schritte wackelig und holprig. Oft nicht so sicher wie die Schritte in der Vergangenheit. Und es wird immer ganz anders sein. Aber es gibt keinen Schritt zurück. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist nach vorne zu gehen. Auch wenn das anders ist, als wie wir denken. Den Schritt nach vorne, der wird anders sein als der in der Vergangenheit. Dieser Schritt geht im wahrsten Sinne des Wortes auf neues Land. Das müssen wir lernen. Am Freitagabend haben einige wenige hier einen sehr bewegenden Abend erlebt. Für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, dass Horst Stricker ausfällt, haben wir spontan einen Anbetungs- und Gebetsabend angeboten, weil wir nicht wollten, dass die Leute einfach umsonst kommen. Das ist immer so ärgerlich, wenn man sich aufmacht und dann steht man vor verschlossener Tür. Das wollten wir nicht. Und in dieser Zeit haben wir neben dem, dass wir gebetet haben und angebetet haben, einen Filmausschnitt gesehen von einer Erweckungsbewegung in Südamerika. Dort war von einem Ort die Rede, in dem ganz schlimme Zustände und große Armut herrschen. Es gab eine Handvoll Christen in diesem Ort. Und man könnte meinen, die wären völlig verzweifelt. Die hatten eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, die hätten gar nicht die Kraft, die Power, die Struktur, etwas in diesem Ort zu verändern. Irgendwas dagegen zu setzen, gegen den ganzen Okkultismus und die Kriminalität und Alkoholismus und alles, was da so war. Die hätten sich eigentlich ganz gut auch in ihre Gemeinde zurückziehen können und dem hinterherweinen können, was früher vielleicht mal war. Aber sie haben sich bewusst anders entschieden. Diese Handvoll Christen waren an einem Punkt, an dem ihm deutlich wurde, wir haben einen starken und einen mächtigen Gott. Wir haben einen Herrn Jesus Christus, der in uns lebt, der eine Dynamik hat, eine Kraft hat, der selbst den Tod besiegen kann. Einen Herrn, der auch die noch so furchtbaren Verhältnisse bei uns überwinden kann. Und dieser Herr lehrt uns in seinem Wort, dass wir mit Macht und Vollmacht bitten dürfen, dass er diese Stadt und diese schrecklichen Verhältnisse überwindet. Die haben angefangen zu beten. Die haben sich zusammengesetzt und haben angefangen zu beten. Die haben angefangen, regelmäßig zu beten, dass das Reich Gottes in dieser Stadt gebaut werden kann. Und die haben Glauben investiert. Und durch die Gebete wurden erstmal die Beter verändert und erneuert. Ihre Leidenschaft für das Reich Gottes und das Dienen darin, das wuchs bei denen. Da stand niemand und hat gesagt, wir müssen das machen und jenes Projekt und dieses. Es kam ganz aus dem Gebet heraus. Ebenso wuchs ihre geistliche Kraft und es begannen Menschen zu Jesus umzukehren, zu fragen, wer ist denn dieser Jesus, der aus dem, den ich letztens noch als Trinker in der Stadt gesehen hat, der hier nun ganz klar daherkommt und der betet. Was ist das für ein Jesus? Es begannen Menschen zu Jesus umzukehren. Gemeinde wuchs, neue Gemeinden entstanden. Und das ging so weit, dass diese ganze Stadt im Prinzip völlig verändert wurde. Da wurde dann der Polizeipräsident interviewt und er hat gesagt, er musste seine Gefängnisse zumachen, wo niemand mehr drin saß. Der sagte, wir haben keine Einsätze mehr, wir mussten sonst allabendlich die Betrunkenen einsammeln. Das ist nicht mehr. Und in einer Stadt von 20.000 Einwohnern waren plötzlich 18.000 Menschen lebendig wiedergeboren. Im Glauben an Jesus Christus. Das hat mich unwahrscheinlich bewegt. Liebe Geschwister, was ich nicht möchte, ist uns ein schlechtes Gewissen zu machen und zu denken, wir haben nur nicht genug gebetet. Wir haben uns nicht genug eingebracht und so weiter. Aber was ich wirklich möchte, ist, dass wir anfangen zu fragen, Herr, was bedeutet es für uns, was wir gerade erleben? Was bedeutet es, wenn alles anders kommt, wie wir es erwartet haben? Meine Aufgabe als Pastor und Hirte ist es, den mir anvertrauten Menschen Orientierung zu geben, einen Weg zu weisen. Aber dieser Weg, der zeichnet sich gar nicht so klar ab oft. Und auch gar nicht so, wie ich mir das gerne wünsche. Vielleicht ist alles anders gekommen, damit wir anfangen, gemeinsam nach dem Weg zu fragen. Vielleicht ist diese Zukunftswerkstatt, die wir uns als Gemeindeleitung quasi auf die Fahnen geschrieben haben und wo wir den Eindruck hatten, das ist das, wie Gott zu uns spricht, viel wahrer, als wir das gedacht haben. Damit wir gemeinsam fragen, wie geht es weiter? Gemeinde betrifft uns, nicht 10 dazu Berufene, sondern uns, alle, die wir hier sitzen. Am Freitagabend hatte ich ganz stark den Eindruck, dass wir uns als Gemeinde zum Gebet versammeln sollten. Vielleicht einmal die Woche, am Mittwochabend, an dem eh schon ein Gebetstreffen stattfindet. Jeden Mittwoch um 19 Uhr, soweit ich weiß. Ne? Für eine halbe Stunde. Um miteinander zu fragen, Herr Jesus Christus, wohin führt uns denn dieser Weg? Wo wir miteinander beten, wo wir auch hinkommen, wenn wir schwach sind, wo wir hinkommen, wenn wir traurig sind, wo wir hinkommen, wenn wir krank sind, wenn wir keine Antworten haben, wo wir uns wirklich beugen und sagen, Herr Jesus, wie geht der Weg weiter? Das war meine Antwort, die ich darin gefunden habe. Ich habe selber schon erlebt in verschiedenen Situationen, dass das Gebet immer der Schlüssel war in solchen Fragestellungen, in solchen Situationen, wo etwas ganz anders wurde, als wir gedacht. Und ich habe auch schon erlebt, in der Seelsorge und auch persönlich, da wo ich diese Frage nicht stelle, wo ich einfach sage, ich gehe weiter zur Tagesordnung über, dass es dann viel Leid bedeutet für uns. Ich glaube, unser Herr rüttelt uns durch dieses Erleben auch wach. Und er möchte sich uns offenbaren. Wie soll ich dich empfangen? Vielleicht durch Gebet? Ich werde nächsten Mittwoch da sein. Und den Mittwoch darauf auch. Und den Mittwoch danach auch. Sofern ich es irgendwie leisten kann, werde ich mittwochs da sein. Und ich lade uns ein. Betet. Lasst uns zusammen beten. Und bitte, Geschwister, wer kommt, das ist schön. Und wer nicht kommt, der hat einen guten Grund, nicht zu kommen. Das ist in Ordnung. Ich will nicht da vorne stehen und der war da und der war nicht. Oder das ist da überhaupt nicht das Thema. Sondern wem das auf dem Herzen liegt und der die Zeit hat, der die Möglichkeit hat, diese halbe Stunde dabei zu sein, den lade ich ein. Lass uns fragen, was bedeutet das, was wir gerade erleben? Ich bin gespannt, was wir hören werden. Diese ganzen Gedanken, die ich jetzt so geäußert habe, die gingen mir durch den Kopf, als Frau Stricker am Freitagmorgen absagen musste und er es unter großem Bedauern tat und ich mir überlegen und darüber beten musste, was ich denn predigen sollte. Das waren die Gedanken, die da waren. Und das Ganze ist nicht Wort Gottes, sondern Gedanken eines Hirten, der dem Herrn Jesus nachfolgen und dienen will. Wir können gerne darüber ins Gespräch kommen. Ausgelöst wurden diese Gedanken jedoch auch von einem Bibelabschnitt, den ich für die Predigt mir aussuchte oder wo ich dachte, der ist dran, nämlich aus Lukas 1, die Verse 46 bis 56, dem Magnifikat, dem Lobgesang Marias und den Gedanken darin, dass auch für Maria alles anders gekommen war, als sie dachte. Und diesen Text möchte ich uns gerne noch lesen. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinen Armen und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Ein Text, ein ganz bekannter Adventstext. Und wenn man sich die Situation von Maria betrachtet, möchte ich es noch ein bisschen kurz beleuchten, dann ist sie ja durch ihre Schwangerschaft, die ja durch den Heiligen Geist geschehen ist, die ja übernatürlich geschehen ist, ist sie aber trotzdem durch ihre Schwangerschaft als Verlobte des Josefs in einer sehr moralisch engen, schwierigen Gesellschaft mit ihrer Schwangerschaft schlagartig auf das tiefste Niveau des Sozialsystems abgefallen. Die ist mit einem Punkt, nämlich mit dem Moment, wo man den Bauch sah, ist sie von einem anständigen Menschen in Anführungszeichen zum Sozialfall geworden. Der übelsten Art und Weise. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr Frauen, ihr hattet vielleicht einen Traum von Hochzeit und von einem Märchenprinz. Und nun bist du plötzlich schwanger und das noch nicht mal von deinem Märchenprinz. Was für eine Situation. Oder ihr Männer, stell dir vor, deine zukünftige Frau wäre so angekommen. Du, ich muss dir mal sagen, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Hier wird eine Situation beschrieben, die, wie sie konträrer als erwartet, wohl nicht sein kann. Und diese beiden erleben etwas in dieser Situation, weil sie es aushalten, dass Josef nicht wegrennt, obwohl er allen Grund hätte und er eigentlich das auch wollte. Und Maria, die nicht irgendwie komplett ausflippt und durchdreht und was weiß ich, sondern sie erleben beide, dass sie Gott vertrauen können. In dieser Situation, wo alles anders ist, als wir erwartet. Sie bekommen den Zuspruch, vertraut auf Gott und es wird gut. Es ist völlig unbegreiflich. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Wir wissen, dass das Ganze gut ausgeht. Wir lesen das auch immer vom Ende der Weihnachtsgeschichte. Ja, es geht ja gut aus. Aber die beiden wussten das nicht, wie das ausgehen wird. Die standen am Anfang der Weihnachtsgeschichte, nicht am Ende. Und das ist das, was mich so bewegt. Wir haben oft die Situation, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht. Dass wir am Anfang von irgendetwas stehen. Und diese Geschichte macht mir Mut, weil ich darin etwas entdecke. Ich finde es erstaunlich, wie Maria mit der Situation umgeht. Und auch wie Josef damit umgeht. Er haut nicht ab, er bleibt letztlich bei Maria. Und Maria lobt Gott. Das hier ist ja ein Lobgesang, der Maria heißt das ja hier. Lobt Gott von tiefstem Herzen am Anfang der Situation. Nicht am Ende, nicht im Rückblick, sondern sie hat die Situation noch vor sich. Sie ist bei Elisabeth, ihrer Cousine, für 3 Monate, aber sie lobt Gott. Was trägt Maria durch, obwohl alles andere kommt? Das ist für mich die Frage, die einfach ganz wesentlich ist. Was trägt Maria durch, obwohl alles andere kommt? Und noch ganz kurz zu diesem Text. Das Erste, was sie durchträgt, dass sie nicht in Panik verfällt, sondern den Blick auf Gott richtet. Sie kommt nicht in Panik. Stattdessen gibt sie ihren Blick, schaut sie bewusst auf Gott. Vielleicht ist das für uns als Gemeinde auch dran. Dass wir nicht jetzt kopflos werden und anfangen, sondern wirklich den Blick auf Gott richten im Gebet. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man persönlich ein großes Leid, wie ihr, liebe Familie Ammermann, erlebt. Dass man nicht in Panik gerät, sondern anfängt, den Blick dennoch auf Gott zu richten. Maria hatte noch eine Stärke, noch etwas, was sie trägt. Sie war sich dessen bewusst, dass sie berufen war. Das heißt hier, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Sie war sich bewusst, dass sie Gottes Sohn, den Messias, zur Welt bringen wird. Sie war sich dessen bewusst, dass sie als kleine Maria in ihrer Niedrigkeit von Gott in die Heilsgeschichte berufen wurde. Sie war sich bewusst, sie war ein Kind Gottes. Wer sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, wer den Namen des Herrn angerufen hat, der darf sich bewusst sein, dass der große, wunderbare Gott, der Vater im Himmel, dich berufen hat, dich erwählt hat, dass du sein Kind bist. Egal, was um dich herum passiert. Sie war sich bewusst, dass ihre Schwachheit nicht das Hindernis ist. Ich bin erwählt in meiner Niedrigkeit. Und die Bibel lehrt uns, in unserer Schwachheit ist Gottes Kraft groß. Wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich jetzt ausgebrannt fühlst, leer fühlst, hoffnungslos fühlst, ausgelutscht fühlst, dann bist du für den Herrn genau richtig, weil er dann sich in dir verherrlichen kann. Maria trägt es durch, obwohl alles andere kommt, weil sie etwas wusste von der Treue Gottes. Deshalb ist das manchmal so wichtig, dass wir hören, diese Zeugnisse, dass wir hören auf das, was wir erfahren haben im Glauben. Dass wir sehen, der Herr hat durchgetragen. Und viele Menschen, die Leid erlebt haben und die durch dieses Leid durchgegangen sind und die am Ende eine neue Perspektive für ihr Leben gefunden haben und die auch wieder Hoffnung gefunden haben. Die kennen die Treue Gottes. Und dieser Rückblick in diese Treue, die hilft uns. Und Maria, was sie auch durchträgt, obwohl alles anders kommt, ist ihr Vertrauen in die Gerechtigkeit Gottes. Dass Gott es richtig macht. Dass Gott gerecht ist. Er stößt die Großen vom Thron und richtet die Niedrigen auf. Maria weiß, dass sie einen Gott hat, der barmherzig ist, der sich ihrer erbarmt. Und Erbarmen bedeutet nichts anderes, als dass Gott mitleidet mit dir. Gott schämt sich ihrer Geschichte nicht. Und wenn wir die Geschichte Israels sehen, dann war das immer ein holpriger Weg. Immer wieder mit Versagen und mit allen möglichen Dingen durchsetzt, wo man immer sagen konnte, meine Güte, das geht ja nie gut aus. Und doch ist Gott den Weg gegangen. Und Maria trägt, dass sie ihre Überzeugung hat, ich bin im großen Heilsplan Gottes eingebunden. Was ihr passiert, ist kein Unfall Gottes. Was wir gerade erleben, glaube ich, ist kein Unfall, sondern wir sind eingebunden auch immer noch in den Heilsplan Gottes. Und Gott möchte uns damit hineinführen. Maria war getragen. Und das wünsche ich uns, dass wir das haben, was Maria erlebt hat. Dass uns das durch diese Trage trägt, durch diese Situation trägt, durch das Weihnachtsfest trägt oder durch diese Adventszeit trägt, dass wir genau das so erleben, wie das Maria erlebt hat. Sie war erwählt. Sie war sich der Barmherzigkeit Gottes bewusst. Sie wusste, dass sie in den Heilsplan Gottes eingebunden war. Sie kannte einen Gott, der gerecht war. Das Ergebnis, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Sie war getragen und getröstet. Und sie hat diese Situation angenommen und die war anders und vielleicht lernen wir davon. Vielleicht nehmen wir auch, so schwer das manchmal auch ist, die Situation an, auch aus Gottes Hand und sagen, er geht mit uns einen Weg weiter. Eine tiefe Geborgenheit, ein tiefes Getragensein, ein volles Vertrauen, so wie Maria. Das wünsche ich dir von Herzen, gerade auch dann, wenn alles anders kommt. Vielleicht möchtest du besser verstehen, warum alles anders kommt. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und gemeinsam zu fragen. Vielleicht kommenden Mittwoch. Vielleicht möchtest du verkraften, dass alles anders kommt. Dann lade ich dich auch ein zum Gebet. Wo dir jemand zuspricht, dass du erwählt bist und Gott der Herr sich in Jesus Christus um dich kümmert und auch du einen Platz im Heilsplan Gottes hast. Nach dem Gottesdienst werden Menschen hier vorne sein, die für dich beten. Wir erleben gerade eine sehr bewegende Zeit, aber diese Zeit kann uns noch viel näher an Gottes Herz bringen und uns viel tiefer mit Jesus Christus verbinden. Amen. Ich denke, wir singen ein Lied miteinander. Wenn es je an der Zeit war, mit Christus zu leben, dann jetzt.